Wir begrüßen im Studio Ansgar Thiel, Autor von Network, ein Thriller. Hallo Ansgar, schön, dass du da bist.
Hi, danke, dass ich da sein darf.
Ja, du bist eigentlich der Leiter des Sportinstituts und bist da nicht ausgelastet genug, dass du noch einen Science-Fiction-Roman geschrieben hast? Oder wie kamst du dazu?
Ja, ich habe früher mal Musik gemacht, relativ lange, als ich noch in Bielefeld war. Und irgendwann habe ich eine Professur in Chemnitz gekriegt und musste ich immer fahren. Und beim Fahren kannst du nicht üben und ich wurde immer schlechter auf meinem Instrumenten. Dachte, ich brauche irgendwie ein anderes Hobby. Und irgendwie wollte schon lange mal einen Thriller schreiben. Also nicht irgendwie sowas Hochliterarisches, sondern einfach einen spannenden Roman. Und das habe ich dann angefangen damals. Und dann habe ich eigentlich länger keine Zeit mehr gehabt und hier in Tübingen habe ich es fertig gemacht dann.
Also die Grundlage ist schon ein paar Jährchen alt und dann kam nochmal jetzt ein neuer Schub sozusagen.
Genau, ja. Also die Idee ist eigentlich schon mehr als 10 Jahre alt. Also ich habe mit Syra zusammen meiner Frau überlegt, wie sieht die Zukunft aus. Also wir haben damals geredet über selbstfahrende Autos, über die Google-Brille, die es noch gar nicht gab. Und das war eigentlich eine dieser Ideen, die dann auch reingeflossen sind. Und gerade die Überlegung war immer schon interessant, was passiert in Zukunft, wenn es keine Arbeit mehr gibt. Weil die Diskussion war ja schon zu Beginn des 21. Jahrhunderts sehr kontrovers geführt. Bringt uns die künstliche Intelligenz was? Schafft die Arbeitsplätze oder vernichtet sie Arbeitsplätze? Die zunehmende Automatisierung verbessert die Lebenswelten, verbessert die Arbeitswelten oder führt sie dazu, dass die Leute nachher gar nichts mehr machen können? Und so entstand die Idee.
Also du hast schon ein bisschen den Plot oder das Szenario vorweggenommen. Mhm, also die spielt 2046, also die nahe Zukunft. Mhm. Und was verändert sich alles?
Ja, also im Grunde die nicht direkt erzählte Vorgeschichte ist, es aufgrund von künstlicher Intelligenz, von zunehmender Automatisierung gibt es kaum mehr Arbeit. Also Arbeit ist im Grunde sowas wie ein exklusives Gut. Die Leute müssen ja irgendwas tun. Es kommt zu Unruhen, Riots, weil die Leute einfach nicht ausgelastet sind. Und dann kommt halt die europäische Zentralregierung, die es bis dahin gibt, auf die Idee, dass sie eine künstliche Arbeit, als eine virtuelle Arbeit einfädelt, hat so entwickelt. Und genau diese virtuelle Arbeit soll dann ermöglichen, dass die Leute den ganzen Tag beschäftigt sind.
Und was machen, was gibt es da zu tun dann?
Ja, es gibt eigentlich alles zu tun, was du tun willst. Das heißt, die Leute loggen sich ein in eine virtuelle Realität. Also anders als heute gibt es praktisch eine Vollimmersion. Sie sind total drin, also sie leben tatsächlich in einer alternativen Realität. Und sie können im Grunde, zumindest wird es am Anfang so behauptet, den Job machen, den sie machen wollen. Das heißt, wenn jemand Arzt werden will, kann er Arzt werden, so wird es zumindest behauptet. Natürlich sind dann auch die Jobs kontingentiert, das heißt, nicht jeder kann tatsächlich alles machen. Aber jeder, der über nicht ein groß genuges Privatvermögen verfügt und oder der keinen Job hat außerhalb des Netzes, muss diese Arbeit machen. Und zwar 8 Stunden am Tag. Es gibt so ein paar Ausnahmeregeln. Und es führt natürlich auch dazu, dass die Leute, wenn sie schon den ganzen Tag im Netz sind und Identitäten wählen können, dass sie dann auch die Freizeit verbringen. Denn das wird natürlich, wenn nicht mehr außerhalb so viel konsumiert werden kann, zum zentralen Platz, in dem sich Menschen bewegen. Weil sie auch hier natürlich allen möglichen Leidenschaften nachgehen können. Und das ist im Grunde so der Rahmen, der gesellschaftliche Rahmen, in dem der Thriller spielt.
Und das ist erzählst es jetzt so, versuchst neutral zu sagen. Mhm. Wie findest du das bedrohlich oder ist das, hat es auch irgendwie einen positiven Aspekt?
Ja, also eigentlich ist es schon ein bedrohliches Szenario, weil im Grunde könnte man sich vorstellen, okay, du hast die freie Wahl, das zu tun, was du tun willst. Das wäre eigentlich positiv. Und ob das jetzt in der virtuellen Realität geschieht oder nicht, ist ja dann nachgeordnet, wenn du tatsächlich die virtuelle Realität als wirklich erlebst, was in diesem Szenario der Fall ist. Das Problem ist dann natürlich, du wirst verpflichtet dazu. Das heißt, es wird zum Zwang. Und wie es an verschiedenen Stellen dann auch deutlich wird, das ist auch nicht so einfach. Nicht jeder verträgt die virtuelle Realität gleich gut. Also manche kommen überhaupt nicht damit zurecht und können praktisch in der virtuellen Realität gar nicht agieren oder sind gar nicht dazu in der Lage, 8 Stunden am Tag da drin zu arbeiten, auch wenn es jetzt tatsächlich in einem künstlichen Rahmen sich bewegt. Und dieser Zwang ist natürlich dann negativ. Das heißt, weil die Kontrolle, wenn ich natürlich arbeite in einem virtuellen Rahmen, das zu kontrollieren, ist natürlich viel, viel einfacher als jetzt in der analogen Welt, zumindest wie wir sie bisher kennen. Wir wissen ja nicht, wie sich das in Zukunft weiterentwickelt.
Ja, wie hast du dir das alles denn ausgemalt? Dann auch diese ganzen technischen Sachen, wie bist du da rangegangen?
Ja, zunächst war es viel in der Diskussion mit meiner Frau, also was passiert und sie, ich habe dann irgendwann auch auf ihren Anstoß hin das MIT Technology Review angefangen zu lesen, also was passiert technologisch, was sind gerade die Dinge, die man diskutiert, um ein bisschen so eine Idee zu kriegen, wie der Rahmen sein könnte, also was jetzt über Zukunft nachgedacht wird. Und viele Dinge sind ja auch eingetreten, so, also selbstfahrende Autos, als diese Ideen, die wir am Anfang hatten, wurden ja damals schon diskutiert, aber sie waren ja noch nicht Realität, oder die Google-Brille, wir hatten damals einen anderen Begriff dafür, wurde ja dann tatsächlich entwickelt. Und somit haben bestimmte Dinge, über die wir nachgedacht haben, uns auch eingeholt. Und das war eigentlich ganz spannend. Und viele Sachen habe ich aber auch einfach erfunden, weil ich gemerkt habe, beispielsweise gerade in diesem IT-Bereich, du bist natürlich, da bin ich nicht Experte. Also ich habe versucht, mir viele Sachen anzulesen, aber irgendwann habe ich auch gemerkt, sobald du ein bisschen einsteigst in die Materie, wird es super, super kompliziert und das stört dann auch beim Lesen.
Aber es muss ja auch irgendwie glaubwürdig rüberkommen, diese Erfindung so auf eine Art.
Also das habe ich versucht, als bestimmt nicht an jeder Stelle ist es gelungen, dass tatsächlich technisch so ist, wie die Technologie sich entwickeln wird. Aber ich habe schon versucht, dann immer zu lesen darüber. Aber die Herausforderung war da natürlich, das auch so einzubinden, weil ich ja eben kein Sachbuch schreiben wollte, sondern eine Story, eine interessante, spannende Story schreiben wollte, diese gesellschaftlichen Hintergründe so einzubinden, dass sie praktisch im Hintergrund sind. Dass sie praktisch, dass man so unbewusst merkt, Gesellschaft ist anders, obwohl sie auf der Oberfläche gar nicht so viel anders erscheint. Und das war eigentlich so eine grundlegende Absicht. Also ich wollte jetzt nicht irgendwie einen Science-Fiction schreiben, der total abgefahrene Welten beschreibt, wo alles anders ist als heute. Denn ich erinnere mich noch gut, vor 20, 30 Jahren, so viel anders hat sich das Leben damals nicht angefühlt. Auch wenn wir jetzt heute beispielsweise ein iPhone oder ein Smartphone haben. Und fast jeder hat ein Smartphone und wir bewegen uns, also wir kommunizieren ja schon virtuell extrem viel. Und das fand ich dann auch, als ich drüber nachgedacht habe, sehr interessant. Also wird die Welt tatsächlich so viel anders aussehen, wenn wir jetzt drauf gucken, oder gehen wir durch die Straßen und ziehen uns im Grunde noch ähnlich an, verhalten uns analog ähnlich, aber es gibt daneben praktisch unter der Oberfläche eine alternative Realität, die scheinbar vollkommen davon abgekoppelt ist, in der wir dann ganz anders leben können. Und da war die Überlegung schon, dass ich tatsächlich glaube, dass sich Gesellschaft, so wie wir sie jetzt sehen, im analogen Raum sich gar nicht so sehr verändern wird. Da fahren halt dann wegen mir selbstfahrende Autos oder E-Mobile rum, wenn überhaupt, und sind weniger Menschen, die auf der Straße sind. Sie haben vielleicht andere Mode an, aber wenn wir gucken, was wir heute anhaben, dann ist es zum Teil auch nicht so viel anders als vor 30 Jahren. Und das finde ich dann interessant, dass möglicherweise, wenn wir, das sind ja dann in 26 Jahren, wird es vielleicht auch nicht so viel anders sein, obwohl sich Gesellschaft in ihren Kernstrukturen total verändert hat. Und das fand ich auch eine spannende Herausforderung, als so zu schreiben, dass eben das Gleiche irgendwo noch mit drin ist, aber trotzdem auch das andere mit drin ist.
Und die Leute erinnern sich dann an unsere Zeit heute, ja.
Genau.
Auch wieder, ne? Dass das auch wieder so eine Rolle spielt. Mhm. Ja, du hast angesprochen, das war Setting, Szenario, mhm, und dann kommen wir zum Plot. Worum geht es eigentlich bei Network?
Also es fängt damit an, dass der Erfinder der Virtual Work, also der Netzarbeit sozusagen, dass der ermordet wird. Also das ist ein wichtiger Politiker, er war mal Arbeitsminister der Europäischen Zentralregierung, und die Netzarbeit, also wie er sie damals konzipiert hat, ist halt nicht so eingetreten, wie er sich das gewünscht hat. Und jetzt ist halt so, er wird umgebracht. Und dann kriegen drei Detectives sozusagen kriegen den Auftrag, diesen Mord aufzulösen. Und die sind Teil einer Spezialeinheit, die sich mit Kapitalverbrechen auseinandersetzt, die sich auch in der virtuellen Welt ereignen. Das heißt, sie haben neben diesem Mord an diesem Herrn Mallmann, Dr. Mallmann, dem ehemaligen Arbeitsminister, kriegen sie dann auch noch die Aufgabe, Morde in der Netzwelt zu lösen. Und hier, die Morde sind so, dass Leute, also Netzidentitäten, ermordet werden, also praktisch Menschen in ihrer virtuellen Identität werden praktisch in dieser Netzwelt ermordet und verschwinden dann. Und sowas kommt ja normalerweise in so einer Welt nicht so selten vor. Das heißt, normalerweise muss man ja denken, wenn man sich in der virtuellen Realität bewegt, dass möglicherweise auch Morde vorkommen. Und hier ist halt das Problem, normalerweise kann man die ersetzen und die kommen irgendwann auf den Trichter, dass man die Identitäten, dass die praktisch nicht wieder beantragt werden, als so eine quasi Auferstehung, virtuelle Auferstehung. Und das passiert halt nicht. Das heißt, sind Identitäten weg, aber die tauchen irgendwann dann wieder auf, als ohne dass das quasi einen bürokratischen Vorgang nach sich gezogen hat. Und so wird es halt dann zum Kriminalfall, zum virtuellen Kriminalfall, und den sollen sie lösen.
Und wie hängt das beides miteinander zusammen?
Ja, ich weiß nicht, wie viel ich davon schon verraten darf. Also es hängt auf jeden Fall miteinander zusammen. Also das merkt man aber erst im Laufe der Zeit genau. Also die virtuellen Morde sind auch zum Teil dann motiviert, also beziehungsweise der Mord an dem Dr. Mallmann hat mit diesen virtuellen Morden dann indirekt auch zu tun.
Und die Polizeiarbeit läuft aber genau wie heutzutage auch?
Ja, teils, teils. Also es ist so, dass die Polizeiarbeit noch eine der wenigen Arbeiten ist, die tatsächlich analog, im analogen Raum noch durchgeführt wird, während der Arzt im Grunde zum größten Teil dann schon praktisch über künstliche Intelligenz oder über sogenannte Servanten erledigt wird. Als Servanten, das ist auch ein Teil des Buchs, das ist wahrscheinlich das einzige wirklich absolut erfundene, also das mit der jetzigen Realität also nichts zu tun hat und das sich eigentlich diesem Science-Fiction-Genre bedient, als dass sowas gibt wie ein humanoider Roboter, der dann halt Arbeiten erledigt für die Menschen. Und das ist halt so, dass, und ich habe sie Servanten genannt, weil natürlich die Idee dieser Robotik, also der humanoiden Robotik, ja immer war, dass wir letztendlich Gehilfen haben, die uns die Arbeit abnehmen, die uns keinen Spaß macht. Und das gemeinsam mit künstlicher Intelligenz führt natürlich dazu, dass auch die Arbeiten, die uns keinen Spaß macht, nicht mehr von Menschen gemacht werden müssen, aber damit fallen halt auch Arbeitsplätze weg. Und die übernehmen auch eine ganze Menge an, zum Beispiel der Arbeit, der Job eines Rechtsanwalts wird dann zum großen Teil dann überflüssig, bestimmte Dinge zu bearbeiten, die im Grunde nach vorgegebenen Algorithmen bearbeitet werden können. Und die Polizeiarbeit, wie gesagt, die bleibt zu einem großen Teil. Also die normalen Ordnungshüter sind natürlich dann auch Servanten. Das heißt, Ordnung im öffentlichen Raum schaffen Gruppen von Servanten, also Security-Servanten sozusagen, die im Auftrag des Staates für Ordnung sorgen und natürlich das relativ rigoros. Und das Aufklären aber im Grunde auch nicht zuletzt aufgrund der Notwendigkeit, sich zwischen beiden Welten zu bewegen und aufgrund dieser Frage, in welchem Maße kann ich jetzt Leute verhören. Also über das hinaus, was ich beobachten kann über die Totalüberwachung, also dass ich Daten kriege über eine Totalüberwachung, dass ich letztendlich Leute fragen kann, vernehmen kann, Schlussfolgerungen ziehen, die eben nicht einfach nur logisch sind. Und das machen dann halt weiterhin Kriminalpolizisten.
Ja, was haben wir da für Figuren? Wir haben den toten Mallmann, den toten Politiker, und wer ist auf Ermittlerseite da aktiv? Welche Figuren hast du da erschaffen?
Also ganz wichtig ist natürlich zunächst mal die Ansi Babic. Mia Babic heißt sie eigentlich. Also Mia Babic ist war eine Zeit lang in Amerika, wie viele andere auch. Also viele haben Aufenthalt in Amerika gehabt und sind dann wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und sie ist studierte Psychologin, hat dann in Amerika gearbeitet beim FBI als Profilerin und wollte dann wieder zurück nach Deutschland, um als quasi sowas wie Netzprofilerin zu arbeiten. Aber als Netzprofilerin, so eine Mischung und Detektivin. Und sie trifft oder kann zusammenarbeiten mit ihrer besten Freundin aus Kinderzeiten. Ist vielleicht ein bisschen albern, aber ich kann nachher erklären, warum das so ist. Also ihre besten Freundin aus Kinderzeiten, Richie Hansen. Und die sind zusammen aufgewachsen in Berlin. Und die hat eigentlich Medizin studiert, wo es natürlich keinen Job mehr gab oder nicht mehr genügend Jobs, und hat sich entschieden, über so ein Förderprogramm zur Kriminalpolizei zu gehen. Und sie, die kommen dann zusammen und können zusammenarbeiten. Also was sie natürlich freut. Die dritte Person ist Domo und DiMarco, also auch ein letztendlich Quereinsteiger bei der Polizei, den Studienabbrecher, der auch in Amerika studiert hat. Und die drei sind dann praktisch so wie Art Spezialagenten, die für genau solche kniffligen Fälle dann zuständig sind. Und DiMarco und Hansen haben schon länger miteinander zusammengearbeitet.
Ja. Ja, warum ist es albern und wie kommen die zwei besten Freundinnen da als Ermittler zusammen?
Die Idee reicht eigentlich relativ weit zurück als vor vielen, vielen Jahren. Also ich glaube vor 40 Jahren, 30 Jahren, keine Ahnung. Also bin ich mal mit einem sehr, sehr guten Kumpel, eigentlich meinem besten Kumpel damals, in Urlaub gefahren. Und wir haben aus Spaß so ein kleines Drehbuch geschrieben und haben so einen kleinen Film gedreht. Den gibt es jetzt nicht mehr, aber halt, was man damals macht in seiner Jugend. Und dann hat er zu mir gesagt, schreib mal ein Buch, heißt Richie Hensinger, und schreibt Hensen und Ansen auf der Flucht. Und das war dann irgendwie so, wie wir haben uns das immer so hin und her geworfen. Und ich habe irgendwann gesagt, ich schreibe das irgendwann. Und als ich dann die Idee hatte, das zu schreiben, kamen dann halt auch die Namen. Und einige Namen, ich weiß nicht, ob das normal ist, aber die kamen natürlich dann auch über Freunde, Bekannte oder so, die dann abgewandelt wurden.
Die Namensgebung dann der Figuren.
Genau. Ja. Mhm.
Hensinger, also genau. Von Zurte zu Hensen. Und hast du noch ein anderes Beispiel?
Ja, also Bürger war auch einer, der ähnlich hieß, und von einem anderen Freund da. Sohn, wo wir früher gesagt haben, so heißt man sein Sohn, ist dann der Levi Ganser, der später dann auftaucht als praktisch vierter Ermittler.
Der Hacker sozusagen, ja, mhm. da ist dann, da musstest du auch noch relativ viel auch in virtuelle Welten und auch das Hacken. Hast du damit selber auch Erfahrung dann gehabt?
Nee, selber nicht, aber ich habe versucht, darüber zu lesen, und mir wurde schon relativ schnell klar, dass das Hacken, auch wenn man Thriller anschaut, die über das Hacken schreiben, dass die eigentlich das Hacken selber gar nicht so richtig beschreiben. Es ist ja unheimlich schwer, das zu beschreiben. Ich habe versucht, viel darüber zu lesen, und habe dann irgendwann auch gedacht, ich muss auch bestimmte Sachen einfacher finden. Wie mache ich sie jetzt letztendlich visuell anschaulich? Also an bestimmten Stellen habe ich das halt versucht, dass letztendlich das tatsächlich man sieht, wie das Hacken abläuft. Ob das irgendwann so ist, keine Ahnung.
Was hast du da erfunden? Ja,
zum Beispiel einmal müssen sie so eine, praktisch um Zugang zu schaffen, programmieren sie halt, führen sie quasi wie eine Kugel durch so ein Labyrinth, wo sie dann durch eine Tür durch müssen, also wie in diesen E-Games. Das wie ein E-Game ist das Hacken. Das heißt, dass praktisch diese Befehle, die ich eingebe, so automatisiert sind, dass ich sie letztendlich steuern kann wie ein Game. Das war dann die Idee dahinter. Und natürlich sonst halt auch technisch versucht, dann zu beschreiben, wie letztendlich Ordnung erzeugt werden kann in so chaotischen Abschirmsystemen. Und das ist natürlich eine Passage, als ich die geschrieben habe, da habe ich viel drüber gelesen, habe ich gemerkt, das kannst du so nicht schreiben, und habe dann letztendlich nur zwei Sätze so technisch geschrieben, natürlich abgewandelt, soweit wie ich sie verstanden habe.
Und das Ganze dann anschaulich zu beschreiben, wie schwer ist dir das gefallen dann?
Ja, also wenn ich es 1:1 hätte übersetzen müssen, war schon ziemlich schwer. Also deswegen musste ich immer überlegen, wie könnte man das dann so machen, dass es nachvollziehbar ist, was da passiert. Aber dass es halt so ist, dass nicht die Technik nachvollziehbar ist, sondern dass die Technik soll eigentlich eher sozusagen einfach banal bleiben, so dass dass ich selber verstehe, dass jeder Leser es versteht und dass es nicht zu sehr am Lesefluss hindert. Und aber auf der anderen Seite halt, dass es sichtbar wird, dass letztendlich hier beispielsweise ein Vorgang abläuft, wie jemand jetzt in bestimmte Systeme eindringt oder so.
Ja, du hast ja noch ein paar Sachen erfunden. Was gibt es denn noch so alles, so Hologramme?
Ja, genau, also dass letztendlich man nicht mehr überall an Bildschirmen sitzt, sondern natürlich an das Hologramm aufpoppen, dass man, was ich denke, was bis dahin eigentlich auch funktionieren müsste, ein Visiophone, also wo das Handy dann ersetzt wird, auch in so ein Allzweckgerät. Oder vor allem, was schwierig war, wenn man, also als ich versucht habe, die Locations zu beschreiben, wo die Leute leben oder arbeiten, halt man kann davon ausgehen, dass die bekannte schwedische Möbelfabrik vermutlich dann immer noch existiert oder so. Aber was passiert mit neuen Designern oder so? Das heißt, ich habe versucht jetzt gerade, was beispielsweise bei den Reicheren, in Anführungszeichen, was da jetzt drinsteht. Und da ist natürlich, kann man davon ausgehen, dass Designer oder Künstler, die jetzt absolut hip sind, natürlich dann auch als praktisch neoantike Kunst und neoantikes Design dann bei denen eben auch in der Wohnung steht. Aber gleichzeitig musste ich natürlich dann neue Künstlernamen oder neue Designernamen erfinden. Und das war aber relativ leicht. Das ging auch eigentlich von selber.
Auch stilistisch?
Ja, stilistisch, das ist natürlich vor allem, wenn man ständig wissenschaftliche Sachen schreibt, eine Herausforderung. Und da ist, für mich war die besondere Herausforderung, wie kriege ich letztendlich eben diese Gesellschaftsstruktur einfach beschrieben und so beschrieben, dass sie auch nicht am Lesen stört, als das, oder wie kriege ich die gesellschaftlichen Veränderungen, die Hintergründe dann so rein, dass sie eben nicht im Vordergrund stehen, sondern dass sie halt in der Seite vorbeigehen. Und was mir auch aufgefallen ist, also ich wollte eigentlich mehr in der virtuellen Welt das Ding spielen lassen, aber da kommt man dann immer auf so Szenarien wie von William Gibson oder so, also Matrix oder solche Sachen auch. Und sieht dann immer ähnlich aus. Und dann dachte ich eigentlich, was ist das Interessanteste? Und dann kam mir eigentlich, ist für mich selber interessanter, was passiert in der analogen Welt, wenn tatsächlich sich der große Teil in der digitalen Welt abspielt und wie ist die Vernetzung von der analogen zur digitalen Welt? Und das war dann natürlich wiederum ein bisschen leichter zu schreiben, als zu schreiben über das Analoge, über das Digitale, über das Virtuelle.
Aber das hat sich erst im Schreibeprozess ein bisschen rausgestellt.
Dann. Genau, also die Idee zum Beispiel, Berlin ist ja wieder zweigeteilt in praktisch diejenigen, die im Netz arbeiten oder Arbeit haben und in einen Teil, wo letztendlich Menschen hin verbannt werden, die nicht in der Lage sind zu arbeiten im Netz oder Menschen, die überhaupt gar nichts haben und die aus irgendeinem Grund sozusagen aus dem Netz rausfallen, also im sprichwörtlichen Sinne. Und ja, da diese Beziehung, darüber nachzudenken, das war natürlich schwierig. Ich hatte zwar von Anfang an die Idee, dass es das gibt, also irgendwo müssen ja die Leute, die rausfallen, untergebracht werden, wenn nicht jeder ins Netz gehen kann. Und das natürlich sollte auch zeigen, dass dieses System gewisserweise auch menschenverachtend ist. Also dass letztendlich das, was unsere Gesellschaft ja noch charakterisiert, dass auch praktisch Soziales eine zentrale Rolle spielt für den Staat, dass das dann praktisch einfach abgeschoben wird in einen Bereich, der letztendlich sich überlassen wird. Und die Idee war da, aber wie es dann genau ausgesehen hat, hat sich im Schreiben dann entwickelt.
Ja, was ist es dann für ein Ghetto geworden, sozusagen, oder eine Stadt hinter der Mauer dann sozusagen
ja,
auch?
Ja, es ist tatsächlich eine Art Ghetto, also das heißt, es sind natürlich die Häuser, wie sie davor, vor dieser Abtrennung waren, verfallen natürlich zunehmend und Menschen leben, es bilden sich Gangs, die letztendlich sich dann Geld versuchen zusammenzuraffen oder Besitz. Und es gibt natürlich, die Menschen sind extrem arm, also unterernährt, und bestimmte Gruppierungen, also Organisationen, versuchen natürlich Hilfeleistungen zu leisten für diese Menschen, die da im Hunger leben, und bringen dann Essen beispielsweise rüber und so weiter. Und in diesem Bereich lebt dann auch eine Gruppierung, also eine Gruppierung, die letztendlich, man kann nicht richtig sagen, gegen das System ist, aber die praktisch ein Alternativ zum System versucht, Menschen sowas wie eine Heimat zu geben, Menschen zu versorgen, Hilfe zu leisten. Und die sind auch in diesem in dieser Alternativwelt drin, neben den ganzen Gangs.
Die heißen Aktionisten, sind es die?
Genau, Aktion, die gehören zu den Aktionisten. Also die gibt es sowohl in der analogen Welt, die agieren natürlich auch in der virtuellen Welt, aber sie agieren auch praktisch in dem Bereich, wo es Netzarbeit gibt, also in dem etablierten Berlin, und sie agieren aber auch praktisch in dieser Zone der aus dem Netz Gefallenen und leisten da Hilfe. Und sie ist natürlich eine politische Gruppierung, die in gewisser Weise, wenn auch nicht ganz offen, aber halt verdeckt, auch in gewisser Weise eine Art, in Anführungszeichen, Widerstand leistet.
Und die dann aber auch eine Bedrohung für die staatlichen Strukturen darstellt, auf eine Art, oder denen ja immer wieder auch Schuld gegeben wird,
genau,
für Sachen, die schlecht laufen.
Genau, das sind natürlich, wie immer, man braucht eine Gruppierung, der man die Schuld zuschieben kann, politisch, und die eignen sich natürlich dafür. Und denen wird häufig dann natürlich Schuld, wenn es irgendwie Riots oder sowas gibt, zugeschrieben. Man kann aber nicht richtig sagen, dass sie so Staat umwälzen können oder dass tatsächlich richtig Widerstand leisten können. Denn, und da habe ich auch lange drüber nachgedacht, und ich habe mir überlegt, was ist tatsächlich möglich in so einer total überwachten Welt? Und es ist natürlich nicht so viel möglich, wenn ich letztendlich auch im Netz total überwacht werde. Ich schaffe vielleicht ein paar Inseln, in denen ich mich der Überwachung entziehen kann, wie eben dann in diesem abgeteilten Raum von Berlin, der dann eben nur wenig überwacht wird. Aber im normalen Raum ist natürlich deren Macht letztendlich auch beschränkt. Das habe ich nicht explizit geschrieben, aber versucht, dass das unterschwellig dann halt auch deutlich wird, dass die schon versuchen, politisch zu agieren, aber dass ihre Möglichkeit, Einfluss zu nehmen, halt auch beschränkt ist.
Warum hast du Berlin ausgesucht als Spielort?
Also ich mag Berlin extrem gerne. Ich war früher immer in Berlin. Ein Teil meiner Familie wohnt in Berlin. Also meine Schwester, Cousins, Cousinen und so weiter. Früher war ich sehr, sehr oft in Berlin. Wollte eigentlich auch wieder nach Berlin ziehen und so. Und damals war eigentlich die Idee, ja, über Berlin zu schreiben. Das ist im Grunde auch die größte Stadt, die am meisten sich für dieses Szenario eignet. Es werden natürlich andere schöne Städte auch. Aber also Tübingen wäre zu klein für das Szenario. Oder Köln passt irgendwie auch nicht so nett. Köln ist aber, deswegen Berlin hat sich geradezu angeboten. Auch von der Geschichte her natürlich. Wenn die Analogie ist natürlich, liegt ja auf der Hand. Wenn es ist ein zweigeteiltes Berlin, dann bietet sich das an.
Kannst du noch mal was dazu sagen zu der europäischen Zentralregierung? Was das für ein Szenario dann auch darstellt, wie, was das für ein politisches System oder wie Handlungen?
Also die Idee dafür, die wurde eigentlich auch schon vor längerem, oder ich habe mir das vor längerem überlegt, es ist natürlich ein altes Gedankenspiel, könnte es sowas geben wie praktisch Vereinigte Staaten von Europa, wenn man die Idee von Europa weiterdenkt, wie sie eigentlich ursprünglich gedacht war. Und in dem Falle ist natürlich, sind die insbesondere auch aus Gründen politischer Verwerfung, auch im Konflikt mit USA, was wir natürlich im Moment auch sehen, Isolationsbestrebungen und dann der Notwendigkeit, sich militärisch zu einigen. Also das waren alles im Grunde Veränderungsprozesse, die dem jetzt in der Geschichte vorausgegangen sind, die letztendlich zu einer eigenen europäischen EUTO anstatt NATO geführt haben und dann natürlich auch zu einer engeren Verbindung der Staaten und schließlich dann auch nicht zuletzt, um diese durch gesellschaftliche Krisen, durch Fehlen von Arbeit, durch Klimawandel, durch fluchtbedingte gesellschaftliche Herausforderungen gemeinsam zu bewältigen. Das war letztendlich der Hintergedanke, wo ich mir überlegt habe, also ich glaube zwar nicht heute weniger denn je, im Moment sind die Tendenzen ja in eine ganz andere Richtung, gehen die ganz andere Richtung, aber die Idee damals war natürlich, hat sich angeboten, dann zu überlegen, wo könnte tatsächlich sowas auch realisiert werden, in so großem Rahmen eine virtuelle Welt, die quasi eine offiziell staatsgetragene virtuelle Welt ist.
Ist ja auch hier in Tübingen ein Thema mit dem Cyber Valley, das gebaut werden soll. Künstliche Intelligenz ist in aller Munde, wird auch als Heilsbringer für die Zukunft ja angepriesen. Mhm. Wie blickst du insgesamt auf das Thema?
Ja, was sehr interessant ist, wenn man gerade diese MIT Technology Review anschaut, da gibt es viele Diskussionen über die Vor- und Nachteile von künstlicher Intelligenz. Und es gab natürlich über die letzten, sagen wir mal, Jahrzehnte auch viele Diskussionen über Vor- und Nachteile. Man könnte einerseits sagen, natürlich eine Entlastung des Menschen von Arbeit könnte natürlich dazu führen, bestimmte, sagen wir mal, strukturelle Ungleichheiten, die ja auch unsere Welt, unsere Gesellschaft charakterisieren, abzubauen. Also wir sehen das heute schon, was man nicht vergessen darf, wenn wir ein wichtiger Mechanismus, dass Menschen sozusagen gleicher geworden sind, ist, dass die Welt, in der nicht gearbeitet wird, als Nichterwerbsarbeit gemacht wird, dass die größer wurde und dass damit Menschen auch mehr Möglichkeiten geschaffen wurden, sich selber zu verwirklichen, auch möglicherweise unabhängig von monetären ökonomischen Grundlagen, also oder vom ökonomischen Hintergrund. Das heißt, dass ich praktisch, wenn ich in einer Szene bin, in einem bestimmten Milieu, nehmen wir beispielsweise Berlin, dass ich dann nicht unbedingt der angesehenste Mensch bin in meiner Community, wenn ich jetzt viel Geld besitze und ein großes Auto, sondern möglicherweise, wenn ich der DJ bin von einem angesagten Club und lebe dann möglicherweise in einem 30 Quadratmeter Appartement, weil ich mir nicht mehr leisten kann, bin aber der Chef da, wo ich letztendlich auftrete und solche Dinge. Und das ist ja was Interessantes, im Grunde eine interessante Entwicklung für die moderne Gesellschaft. Und so gesehen ist natürlich dieses Ideal einer Welt, die zum Teil getragen wird durch künstliche Intelligenz, die, dass wir Zeit haben für uns, wir sind monetär abgesichert und wir können uns so entwickeln, wie wir es eigentlich wollen. Also das ist im Grunde das Ideal. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass wir mit zunehmender, sagen wir mal, Virtualisierung von gesellschaftlichen Zusammenhängen, mit Automatisierung, aber auch durch Überwachung natürlich dann auch dass dadurch die Gefahr entsteht, dass wir in verstärktem Maße kontrolliert werden, dass jeder Schritt von uns kontrolliert wird. Und wir sehen das jetzt natürlich dann schon bei unseren Smartphones und unseren Handys, was letztendlich schon jetzt an Kontrolle passiert, was wir zum größten Teil vermutlich überhaupt nicht wissen. Also, dass man im Grunde alles aufzeichnen kann, wo, was wir suchen, was wir angucken, wo wir ins Netz gehen, was wir letztendlich auf Facebook oder Instagram oder so posten und dass das letztendlich auch im Gedächtnis des Internets irgendwo auch da bleibt und dass auch eben andere Institutionen darauf zugreifen können, bei denen wir eigentlich gar nicht wollen, dass sie darauf zugreifen können. Und je besser die Technik wird, das zu nutzen, das zu überwachen, desto gefährlicher ist es natürlich auch, zumindest mit Blick auf die Freiheit des Einzelnen.
Welche Kontrollmechanismen könnte es da geben? Reicht da so ein Ethikrat, der jetzt diskutiert wird, ohne Einspruchmöglichkeit?
Ja, ich bin bei Ethikräten, also nichts gegen Ethikräte. Ich denke, die haben eine wichtige Funktion, aber die Frage ist, wie weit sie tatsächlich wirksam sein können, wenn sie keinen Einspruch durchsetzen können. Also und von daher, Ethikräte können warnen vor bestimmten Entwicklungen, aber sie ändern ja nicht zwingend was. Und wenn wir überlegen, was in dieser gesamten Entwicklung mit Blick auf künstliche Intelligenz, mit Blick auf Automatisierung, Weiterentwicklung, Digitalisierung, wer da die Hauptplayers sind, dann sind die natürlich weder national und schon gar nicht regional zu kontrollieren. Das sind im Grunde globale Figuren, die sich letztendlich auch einer staatlichen Kontrolle entziehen. Und wenn wir einen nationalen Ethikrat haben, dann glaube ich, es ist schön zu lesen, was die meinen. Und man kann es dann halt auch in überregionalen Zeitungen lesen. Aber ändern tut sich da nicht so viel. Also da bin ich relativ skeptisch.
Was eine richtige Kontrolle angeht, da auch auf politischer Ebene, scheint da nicht so viel drin zu sein, gerade wenn es globale Konzerne sind, die da.
Ja, mit Sicherheit. Also ich glaube, dass das, so wie auch das Wirtschaftssystem, das globale Wirtschaftssystem, sich natürlich nicht so einfach durch Nationalstaaten kontrollieren lässt. Das heißt, im Grunde bräuchte man in dem Falle dann natürlich auch in sowas wie einen globalen Ethikrat, der letztendlich eine Möglichkeit hat, auch einen globalen Einspruch durchzusetzen im Blick auf bestimmte Entwicklungen. Im Moment ist es ja, sieht es ja gar nicht danach aus, als ob das gelingen würde.
Das eine ist die Überwachung, das andere ist aber auch die Abschöpfung und Wertschöpfung. Mhm. Und wenn du dann sprichst von monetärer Absicherung, ist es überhaupt da Teil dieser Idee noch? Wenn sich auch viele Leute einfach trotzdem noch über Arbeit definieren und wenn sie die Lohnarbeit verlieren, dann werden sie auch schnell zu einem Sozialfall.
Das ist natürlich auch ein interessanter Gedanke. Wie kommt trotzdem noch Geld rein, wenn niemand arbeitet? Also wenn die klassische Idee der Arbeitsgesellschaft ist natürlich, wir arbeiten, es wird was produziert, es wird wieder gekauft und so letztendlich wird dann auch Wert geschöpft. Und das ist natürlich schwierig, wenn man darüber nachdenkt, ist das in einer Welt, da dominiert durch künstliche Intelligenz, in der praktisch Roboter sozusagen wichtige Teile von Arbeit leisten, ist das da überhaupt noch möglich? In diesem Falle ist es natürlich so, dass die Menschen, die Netzarbeit betreiben, gar nicht so viel brauchen. Die brauchen ein bisschen was zu essen, aber sie bewegen sich eigentlich die ganze Zeit im Netz. Sie brauchen halt diese Gerätschaft, wie sie sich ins Netz einloggen können, und viel mehr brauchen sie nicht. Also ich beschreibe ja auch mal, wie es da aussieht dann in diesen Wohnungen. Das heißt, bei denen, die jetzt sich vorwiegend im Netz aufhalten, ist natürlich die Wohnungseinrichtung nicht mehr so wichtig. Brauchen auch nicht unbedingt ein Auto, sondern sie können eigentlich morgens aufstehen und loggen sich dann ein und bleiben da wieder, bis sie schlafen müssen. Und zwischendurch vielleicht was essen, vielleicht kann man es sogar irgendwie anders zuführen. Aber die Idee ist natürlich, dass letztendlich dann das Geld, das sie letztendlich kriegen von staatlicher Seite aus, dass das natürlich dann auch wieder beispielsweise in Versicherungen gesteckt wird. Das heißt, dass sich dann Versicherungen kaufen oder irgendwas anders, irgendwelche Produkte, die dann letztendlich wieder zum Wohle der Unternehmen dann ist. Aber ich meine, im Grunde ist, das zeigt auch ein Dilemma dieser weiteren Technologisierung, Digitalisierung und auch Entwicklung auf dem Gebiet der künstlichen Intelligenz, als auch die damit verbundene Automatisierung. Was passiert eigentlich mit den Unternehmen? Denn wenn Arbeit weggeht, gehen ja möglicherweise auch Unternehmen zugrunde. Und die Idee, dass da trotzdem Wachstum möglich ist, ist natürlich, dass Unternehmen sich dann praktisch andere Unternehmen kaufen. Also das heißt, sie wachsen durch praktisch eine Einnahme von anderen Unternehmen und am Ende bleiben halt nicht mehr viel übrig. Das ist in dem Szenario halt der Fall.
Network, ein Thriller, so lautet der Titel des Buchs von dir, Ansgar Thiel. Und du greifst auch Elemente auf, die real sind, nicht nur die Namen deiner Protagonisten, sondern da kommt zum Beispiel in irgendeiner Stelle auch mal eine Punkband aus Bielefeld vor.
Ja. Als bei der Punkband aus Bielefeld, als der Herr Hacker, der wichtigste Hacker, heißt ZZZ und die Band ZZZ Hacker gibt es, die gibt es, ich weiß nicht, ob es es immer noch gibt, aber als ich in Bielefeld gewohnt habe, habe ich mal ein Lied von ihnen gehört. Sie haben über Arminia Bielefeld, haben auch eine EP aufgenommen im Stadion, über Arminia Bielefeld, und ich fand das ganz lustig. Und als ich dann die Idee, ich musste mir überlegen, wie heißt der Hacker, und dann irgendwie kam ich dann auf die Idee, bin, so zu nennen wie die Bielefelder Band. Und ich behaupte halt auch, dass er sich nach dieser Bielefelder Band benannt hat.
Und wir haben einen Song gefunden, von denen Bock auf Bier, Drang nach einem Schnaps, ZZZ-Hacker aus Bielefeld und Teil des Romans von Ansgar Thiel. Here we go.
Morgen zum Erneuern geh ich durch die Straßen, seh die ganzen Fressen, die zur Arbeit müssen. Wie viele von denen haben jetzt schon Durst? Leute, was wir saufen kriegen, ist mir ziemlich vor. Ich hab Bock auf Bier. Ich habe Bock auf Bier. Ich habe Bock auf Bier. Ich habe Drang nach dem Schnaps.
Das war ein ZZZ-Hacker aus Bielefeld, Teil des Buches von Ansgar Thiel, Network. Ein Thriller, ist nur als E-Book erschienen bisher. Das bleibt so?
Das weiß ich noch gar nicht. Also, dass das Buch überhaupt veröffentlicht wurde, also ich wollte es eigentlich nur schreiben, um zu gucken, ob ich das schreiben kann. Also tatsächlich als eine Idee, ich brauche irgendwie ein Hobby. Und es hat mir wirklich super Spaß gemacht. Und ein Freund von mir, der hat so einen Kunstverlag, der ist Kurator. Und der hat es gelesen und der wollte es unbedingt veröffentlichen. Er hat gesagt, das soll man veröffentlichen. Und irgendwann habe ich gesagt, okay, und der hat selber einen Verlag, aber die machen ganz andere Sachen. Die machen zum Beispiel so Aufnahmen, Audioaufnahmen beispielsweise mit sehr, sehr bekannten Künstlern. Und er hat gesagt, der Verlag heißt Brigade Kommerz und der hat auch Lektorin bereitgestellt. Also er hat auch die Ding bezahlt, das Cover, also dieses Design des Covers und so weiter. Und im Grunde ist er dafür verantwortlich, dass tatsächlich veröffentlicht wurde. Und wir haben schon überlegt, das dann auch in eine Printausgabe zu machen, aber eigentlich passt zum Thema natürlich ein E-Book. Heute bin ich gar nicht mehr sicher, ob es, also mit Blick auf Verkauf ist wahrscheinlich strategisch günstiger, weil es gibt so viele E-Books, wenn man tatsächlich auch eine Printausgabe macht, die dann in einem Buchladen liegt. Aber so für uns war das eigentlich als Idee, das einfach zu veröffentlichen, die naheliegende Form.
Gibt es über die großen Player?
Genau, über.
Aber auch
genau.
Beim Oceander oder so auch kann man es auch kaufen. Ja.
Genau, Tolino kann man es auch kaufen, genau.
Und ja, das Cover, was ist da zu sehen? Was habt ihr da für ein Bild?
Bei dem Cover, ich bin mal durch diese Passage beim LTT durchgelaufen. Da gibt es so ein Graffiti auf der rechten Seite und ich dachte, es sieht eigentlich so aus wie jetzt in diesen Welten, die man sich so vorstellt. Und da haben ein Foto gemacht. Und das habe ich dann dem Freund von mir geschickt und der hat es seinem Designer gegeben und der hat es so gepixelt. als da, ich weiß nicht, ob ihr wisst, wenn man Melted Heat vorbeifährt und man fährt so hoch, dann genau das auf der rechten Seite.
Nicht die Maske, sondern
das genau, andere. Genau, das andere, auf der anderen Seite. Und das sah eigentlich, und er hat das tatsächlich in diesen großen Pixel gemacht und damit sieht es, hat es zwar einen Bezug zu dem, was ich gemacht habe, aber ist natürlich so verändert, wie man sich im Grunde, oder wie ich mir vorgestellt habe, wie der Übergang ist von der, wenn die sich einloggen in die virtuelle Realität. Wie könnte das dann aussehen, wenn sich langsam das Virtuelle dann zu so einem subjektiv Realen formt?
Wie sieht es aus mit einer Buchpräsentation, einer Lesung? Machst du sowas auch?
Also bisher habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht. Klar, das kann ich schon machen. Ich habe jetzt bisher noch nicht so groß drüber nachgedacht. Also wie gesagt, es war zunächst vor allem für mich eine schöne Sache, das zu machen und eigentlich auch einen Versuch, das zu machen. Und möglicherweise mache ich eine Fortsetzung.
Ja? Hast du schon was in petto? Oder
ja, kann man es gibt natürlich viele gesellschaftliche Probleme im Moment, als auch zum Beispiel die demografische Alterung, die sich geradezu anbieten, gerade für so einen Thriller. Und ich habe tatsächlich schon mal angefangen, ich wollte es diktieren, als auch die neue Technik nutzen. Und dann habe ich, ich glaube, 50 Seiten diktiert, aber leider hat das Programm, ich habe es nicht kontrolliert, als nicht-digital native habe es nicht kontrolliert und man kann es kaum lesen. Also da kommen natürlich ganz komische Worte raus. Das heißt, ich müsste es jetzt alles mal überarbeiten. Aber ich habe es mir vorgenommen, mal, wenn ich ein bisschen mehr Zeit habe. Im Moment ist es ja eher schwieriger.
Der Thriller zum Thema demografische Gesellschaft oder was, dann auch mit Zukunft?
Genau, auch mit Zukunft. Also es sollte wahrscheinlich dann sogar ein
Fortsetzungs-Thriller sein.
Mit demselben Personal, ja. Genau.
Liest du selber auch gerne Science-Fiction-Romane? Welche Autoren hast du da?
Ja, also ich lese gerne Thriller, generell Thriller wie von Jeffrey Deaver, aber ich lese auch gerne so Bücher von, kennt wahrscheinlich niemand, Charlie Houston, der hat zum Teil auch so ein bisschen nahe Zukunft Thriller geschrieben, aber auch im Grunde sich des Vampir-Genres bedient, aber jetzt nicht in dieser abgegriffenen Art, sondern praktisch das geschrieben wie in New York, das halt tatsächlich auch so ein dystopisches New York beschrieben. Und die setzen natürlich alle viel mehr auf eine Story, eine spannende Story. Und das waren quasi, sind die Leute, die ich sehr, sehr gerne lese.
Inspirationsquellen, genau. für deine eigenen, vom Stil her nochmal, wie bist du auch sprachlich da rangegangen?
Ja, das ist ähnlich wie die Beschreibung von Gesellschaft. Ich habe mir überlegt, brauche ich jetzt eine total abgefahrene Zukunftssprache oder gibt es so eine Art Backlash? Und ich dachte, eigentlich ist es eher so, dass die Sprache sich wieder rückentwickelt, als dass Sprache wieder, zum Beispiel, wenn es arbeiten ja da im Grunde, die Leute, die Arbeit haben, auch bei der Polizei, sind ja im Grunde sowas wie Eliten. Das kommt nicht so, also ich habe es nicht explizit reingeschrieben, aber das sind natürlich alles Leute, die heute irgendwelche Top-Jobs hätten, aber die gibt es ja auch nicht mehr so in der Form. Das heißt, und die Sprache hat sich irgendwie dann wieder ein bisschen so zurückentwickelt in eine Sprache, wie sie vielleicht in den 70er, 80er Jahren war. Und ich habe auch versucht, mich an dieser Art der Schreibe dann zu orientieren und war natürlich aber auch ein bisschen beeinflusst von diesen Leuten, wie die ich gerade genannt habe, wie die schreiben. Also ich habe bewusst nicht so geschrieben, wahrscheinlich kann ich das auch nicht, wie im Grunde hochliterarische Werke, die dann die Persönlichkeit des Protagonisten und seine Gedankenwelten in den Mittelpunkt des Schreibens stellen. Also stilistisch wollte ich das eher vermeiden. Ich wollte eigentlich eher so eine Assoziation, wie die jetzt diese Marvel-Comic-Verfilmungen, die dann im Grunde auch Dystopien beschreiben, auch wenn sie letztendlich Superhelden in den Hauptrollen haben. Bei mir gibt es jetzt keine Superhelden, aber das Genre ist ein anderes. Aber ich wollte tatsächlich dann eher so einen Thriller, eine Thriller-Sprache nehmen.
Wie schwer war das da zu switchen von, wenn du, wie vorhin gesagt hast, auch vor allem Fachliteratur schreibst?
Ja. Also am Anfang ist es mir schwer gefallen, also da musste ich aufpassen, dass es nicht zu kompliziert ist oder nicht zu banal, vor allem, weil ich da so viel über Gesellschaft irgendwie von hinten praktisch reinbringen musste, aber je weiter es ging, desto leichter ist es mir dann gefallen, tatsächlich zu switchen, auch praktisch, wenn ich mich abends rangesetzt habe, den Wissenschaftsstil zu verlassen und dann umzuschalten.
Wie lange hast du insgesamt gebraucht dann?
Also man muss brutto oder netto, also netto vielleicht ein Dreivierteljahr oder so, also dann immer, und brutto hat sich aber dann über 10 Jahre oder so hingezogen.
Was gab es für Rückmeldungen vom Lektorat eigentlich?
Sehr gute, also die Lektorin, das war wahnsinnig hilfreich, also die hat, sie kommt natürlich auf Sachen, zum Beispiel sagt sie, auf Seite 72, hey, du hast auf Seite 134 was ganz anderes geschrieben. Also wo man sich selber kennt man das Buch dann nicht so gut wie die Lektorin und man muss es verändern. Oder sie sagt, da ist ein zeitlicher Sprung, das passt nicht, leg doch das eine Kapitel ein bisschen weit nach vorne. Und das war super und das war wirklich eine ganz neue Erfahrung. Wir kriegen ja auch immer Reviews, als wenn wir Artikel schreiben, und kriegen wir Gutachten, was man verbessern muss oder ob man es überhaupt akzeptiert und so. Aber das ist ganz anders, viel konstruktiver und viel im Grunde sozusagen partnerschaftlicher, weil die dann die Story so gut kennen wie die, du selber. Und ich glaube, es ist schon ein Vorteil, dass also wenn dem Lektor, der Lektorin dann auch gefällt, die Story. Und wenn sie sich dann, also gerade die Lektorin hatte dann halt auch immer, kannte dann so Filme wie Mad Max oder so oder Snake Plissken, die Klapperschlange oder so, die dann halt so die ersten Filme waren, die quasi diese Endzeit-Genres bedient haben. Und da ist natürlich, dann erkennt sie natürlich dann, wenn irgendwo ganz hinten eine Anspielung auf die, an dieses Thema kommt. Ich dachte auch, dass sie älter ist, die Lektorin, weil sie diese ganzen Sachen kannte, aber sie ist, glaube ich, noch gar nicht so alt.
Das lief alles auch digital.
Das lief alles digital, wobei ich erfahren habe, was ganz lustig war, dass ich sie mal getroffen habe vor 20 Jahren. Obwohl sie in Berlin wohnt, habe ich sie in meinem Heimatort getroffen. Und das war, also hat sich irgendwann rausgestellt, in einer, was auch ganz lustig dann war.
Da schließen sich Kreise bei eines Autoren. Ne? Ansgar Thiel, Network, ein Thriller über alle gängigen Portale zu kaufen, für alle gängigen Formate, für die E-Book-Reader. Vielen Dank, Ansgar, dass du da warst.
Gerne, danke dir.
Und toi, toi, toi für die weiteren Projekte, natürlich auch an der Uni jetzt in Corona-Zeiten. Vielleicht laden wir dich da dann nochmal dazu ein.
Dankeschön.